kleinen Schubs gab dann noch wieder mal ein Kommentar meiner Mutter, die sagte, wenn ich nochmal studieren könnte, ich würde nach Weihenstephan gehen. Das kennst du wahrscheinlich selbst, wenn man einem Gärtner einen Monat sagt. Dann hat er sofort ein besonderes Gefühl. Ich kann kein Märzheft, kein Maiheft und auch zur Erntezeit, ich kann die Tomate nicht ignorieren, bloß weil ich sie vergangenes Jahr schon hatte. Die Tomate gehört dazu. Und in dem Moment, wo ich aber mal wieder draußen war, habe ich gemerkt, nein, du kommst mit viel mehr Inspiration, mit viel mehr Ideen zurück, wenn du vor Ort warst und auch wenn du mit Menschen gesprochen hast. Ich weiß noch ganz genau, als ich anfing vor vielen Jahren, dachte ich, ach, das ist ja das Schönste im Monat. Covermotiv suchen. Gibt es was Tolleres? Letzte Woche ist was sehr Schmerzhaftes passiert, wovor ich die vergangenen 8 Jahre Angst hatte.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Eva. Eva ist die Chefredakteurin von Kraut und Rüben, dem Magazin für biologisches Gärtnern und natürliches Leben. Selbstverständlich gärtnert Eva auch selbst in ihrem kleinen Hausgärtchen. Ich möchte heute von Eva wissen, was ein Küchenzuruf ist, wie es sich in einer Schotterebene gärtnern lässt und warum sie sich selbst als Generalistin und nicht als Expertin sieht. Hallo Eva.
Hallo Jens, schön bei dir zu sein.
Schön, dass du da bist. Eva, wer bist du und was machst du?
Ich bin die Eva. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Chefredakteurin von Kraut und Rüben. Gleichzeitig aber auch Hobbygärtnerin und ganz ursprünglich mal studierte Gartenbauingenieurin.
Und wie immer in diesem Format würden wir uns freuen, wenn wir am Anfang einen kleinen Gartenrundgang machen. Was kann man bei dir im Garten entdecken und was erwartet uns da?
Alles klar, machen wir gerne. Und zwar betreten wir meinen Garten durch die Terrassentür unseres Rheinmittelhauses. Der Garten ist also nicht zugänglich über ein Gartentor oder eine Pforte, was sehr schön wäre, aber ist, wie es ist. Trotzdem liebe ich dieses Betreten des Gartens, denn als erstes berühren meine nackten Füße, meine Barfußfüße immer eine wunderschöne Holzterrasse aus Lärchenholz, die mein Mann vor einigen Jahren gebaut hat. Ja, und schon auf der Terrasse stehen immer viele, viele Töpfe, in erster Linie Küchenkräuter, verschiedene Thymiane, verschiedene Basilikumarten, Minzen, Koriander darf nie fehlen. Ich liebe es, mit Koriander zu kochen. Außerdem sind dort in diesem Jahr eine Tomate in einem großen Pflanzsack. Und wenn wir dann in den eigentlichen Garten gehen, dann gehen wir eine kleine Stufe runter, also die Terrasse ist bisschen erhöht, wie so ein Bordstein. Und tatsächlich befindet sich dort auch noch ein bisschen Rasen in der Mitte des Gartens, der aber zunehmend schrumpft mit jedem Jahr, in dem die Kinder älter werden und weniger Spielfläche brauchen und leider auch mit jedem Jahr, in dem der Garten doch über weite Strecken, der Rasen vor allen Dingen über weite Strecken trocken ist. So breiten sich meine Beete immer weiter nach innen aus und ich vermute, in ein paar Jahren wird dann nur noch ein Naturstein-Trittweg vermutlich mit ein bisschen Sandthymian dazwischen oder was auch immer es dann wird, übrig bleiben. Naja, also noch ist da ein bisschen Rasen und auf der rechten Seite, also wir gehen jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn diesen Reihenhaus-Mittelgarten, wie gesagt, ab, der genau diese Maße hat, wie man ihn kennt, 6 Meter breit und 12 Meter ungefähr lang. Also es ist kein Park. Und wenn wir da gegen den Uhrzeigersinn entlang spazieren, startet rechts erstmal mein kleiner Obstgarten. Das bedeutet, entlang der Grundstücksgrenze wachsen 3 Säulenäpfel. Die Sorten kriege ich jetzt alle gar nicht mehr hin. Eine ist Jokunda und bei den anderen habe ich es mir nicht aufgeschrieben und die Etiketten sind völlig verwaschen. Nach diesen Säulenäpfeln ragt quer in den Garten ein Beerenspalier hinein. Wer sich im Ansatz mal mit Gartengestaltung beschäftigt hat, hat irgendwann mal gehört, dass Gärten größer wirken, wenn man sie in einzelne Räume, also Gartenzimmer, unterteilt. Und ja, bei meinem Garten ist das oberste Ziel, ihn größer wirken zu lassen. Und also ragt dieses Beerenspalier quer rein, an dem eine Himbeere, eine Johannisbeere wächst. Und gleichzeitig ist dieses Spalier die Begrenzung, die Außenwand zu meinem Gemüsegärtchen, und auch das kann man eben leider nur Gärtchen nennen. Es ist ein Gemüsebeet. Wie groß wird es sein? Irgendwas zwischen 6 und 8 Quadratmetern. 2 Drittel sind klassisches Bodenbeet. Da wachsen im Moment Stangenbohnen, Brokkoli, Zucchini. Zuckererbsen sind schon abgeerntet, aber dürfen da noch ein bisschen stehen bleiben und ein bisschen Stickstoff sammeln mit ihren Knöllchenbakterien. Mangold habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Mangold wächst da. Und noch ein paar Kräuter auf der anderen Seite. Schnittlauch, Petersilie in Töpfen, Rosmarin und Salbei, die da rumstehen. Und ein Drittel des Gemüsegärtchens macht dann noch ein Hochbeet aus, in dem vorrangig Salate, Radieschen, Möhren wachsen dürfen, immer wieder nachgesät werden. Und jetzt gerade nach dem vielen Regen, habe ich heute Morgen gesehen, wachsen vor allem Schnecken dort. Da werde ich dann heute Nachmittag mal gucken gehen müssen. So, und hinter diesem wieder ein Abschluss, dieses Gemüsekärtchen hat wieder einen Abschluss. Und zwar ist es ein großer alter Buchsbaum, der dort schon stand, als wir hier eingezogen sind. Und weil er wirklich einfach, der muss ziemlich alt sein. Vermutlich haben die Vorbesitzer ihn auch schon in einer stattlichen Größe gepflanzt. Und er ist so ein toller Blickpunkt in dem Garten und gibt ihm so Struktur, auch im Winter. Deswegen durfte er bisher trotz des Zünslers immer bleiben. Und noch arrangieren wir uns mit den regelmäßigen Behandlungen mit Bacillus thuringiensis Mitteln, die wir 2-3 Mal im Jahr ausbringen müssen, um diesen Buchs zu erhalten. Aber ich gebe zu, ich liebäugle auch ein bisschen damit, an seiner Stelle vielleicht einen kleinen kronigen Apfelbaum zu pflanzen. Also es gibt noch einen anderen Buchsbaum im Garten, der wächst in einem Topf, und der ist so ein bisschen der Grund, warum ich dieses Zünsler-Drama noch immer mitmache, weil an diesem Buchs hänge ich sehr. Der ist nämlich entstanden aus einem Steckling aus dem Garten von Marie-Louise Kräuter. Das ist, wer sie nicht kennt, das ist die Autorin dieses Standardwerk, ist fast zu wenig gesagt, der Biogarten, und sie war auch Herausgeberin bei Kraut und Rüben, als ich dort anfing. Nun ja, und wir durften ihren Garten mal besuchen. Im Bergischen Land lebte sie. Und da habe ich mir eben Stecklinge von ihrer Bauerngarten-Buchshecke mitgenommen. Und der prächtigste und schönste wohnt seither, sind jetzt auch schon dann weit über 15, 16, 17 Jahre bei mir. Und also wegen dieses Buchses mache ich dieses Buchsprozedere grundsätzlich überhaupt immer noch mit, damit der bei mir bleiben kann. So, aber unter dem großen Buchsbaum liegt auf der einen Seite ein Steinhaufen, in dem hoffentlich wer wohnt. Ich gucke nicht nach, damit ich niemanden störe. Und auf der anderen Seite ein Totholzhäuflein und darunter ein Igelhaus. Und in dem Igelhaus überwintert jetzt seit mehreren Jahren unser Igel Gilbert, den mein Sohn mal vor einigen Jahren, das war so während der Corona-Zeit, als junger, hungrigen Igel gefunden hat auf dem Schulweg. Den haben wir dann ins Tierheim gebracht. Dort wurde er gepäppelt und im Frühling haben wir ihn wiederbekommen und ausgewildert. Und seitdem lebt Gilbert bei uns. So, und dann sind wir auch schon an der Stirnseite des Gartens angekommen, hinter diesem Buchsbaum, wo auf der rechten Seite ein ganz, ganz, ganz sehr, sehr, sehr kleiner Gartenschuppen steht, um dort das nötigste Werkzeug unterzubringen. Denn wie gesagt, den Garten kann man nur übers Haus betreten. Und ich möchte nicht immer alles von der Garage durchs Haus in den Garten schleppen. Links daneben steht der Komposthaufen, in dem Blindschleichen, ich würde auch sagen, jährlich überwintern, was dazu führt, dass ich immer versuche, meinen Kompost so spät wie möglich zu entnehmen, um sicherzugehen, dass die aus ihrer Winterruhe erwacht sind und den Haufen verlassen haben. Und weiter links noch des Komposthaufens wächst meine Mini mehr oder minder Wildholzhecke, Wildgehölzhecke aus Felsenbirne, Berberitze und dann eben deswegen mehr oder minder Wildgehölz. Dann noch 2 Kulturheidelbeeren und darunter Walderdbeeren drumherum und am Beetrand. So, und dann können wir auch schon wieder umdrehen. Das heißt, erst würde ich mich, wenn ich jetzt tatsächlich gerade durch den Garten gehe, einmal auf unsere Mehrzweckfläche, wie wir sie nennen, setzen, also auf einem Stuhl Platz nehmen, auf unserer Mehrzweckfläche. Das ist eine kleine weitere Terrasse, die mein Mann im ersten Corona-Frühling aus Kopfsteinpflastern unversiegelt natürlich gepflastert hat, damit wir dort einen kleinen Pool für die Kinder aufstellen konnten, weil man damals nicht wusste, ob man in diesem Sommer jemals in ein Freibad oder an einen Badesee wird gehen können. Nachdem mir aber klar war, dass dieser Pool dort nicht auf Dauer stehen wird, habe ich gesagt, machen wir die Fläche gleich schön. Und jetzt steht dort also ein Bistrotisch mit zwei Stühlen und vielen Pflanzkübeln nochmal. Und ich liebe diese Fläche sehr und stutzte nur kürzlich, als eine Freundin fragte, ja, wie oft sitzt du denn da eigentlich? Hast du doch gar keine Zeit so. Und ich fühlte mich so ertappt. Ja, na, richtig, nicht so oft, aber ich mag sie einfach. Und irgendwann ist ja mal mehr Zeit und dann werde ich den Moment finden, wo ich da mit meiner Tasse Tee oder Kaffee sitze. So, und wenige Tage später hatte ich zufällig ein Gespräch mit einer Landschaftsarchitektin, die mir sagte oder erklärte, warum aus ihrer Sicht ein Garten unbedingt mindestens zwei Sitzplätze braucht und es vollkommen egal ist, wie oft man da tatsächlich sitzt. Denn es geht darum, dass das Auge dort ein Ziel hat, ein komm hierher zu mir, hier ist ein guter Platzziel. Und dass dieser Sitzplatz animiert, durch den Garten zu gehen und ihn damit auch noch mal größer wirken lässt. Also intuitiv habe ich was getan, was Gartenarchitekten, und wir kommen später noch mal, dass ich eben dazu, dass ich gar keine Gartenarchitektin bin, was vielleicht mein Studiengang vermuten lässt. Habe ich das also richtig gemacht und in Zukunft weiß ich, was ich antworte, wenn mich wieder jemand fragt, da sitzt du ja sowieso nie, du hast doch gar keine Zeit, dass es darum nicht geht. Gut, also wenn ich da jetzt in Gedanken saß oder wir und wir wieder aufstehen, dann können wir relativ zügig an der anderen Seite des Gartens zurückgehen Richtung Terrasse. Da schwingt sich in großen Bogen ein Staudenbeet in diese immer kleiner werdende Rasenfläche hinein, die jetzt wirklich gar keinen gartenplanerischen Prinzipien folgt, weil eben wieder aus Platzmangel ich nicht gewillt bin, Dreier, Fünfer, Siebener Gruppen von irgendwas zu pflanzen, sondern wenn ich etwas haben möchte, eine Art oder eine Sorte, dann darf es auch mal nur eine Pflanze sein. Hauptsache, sie ist da. Gestalterisch ja vielleicht ein bisschen, dass ich Höhenunterschiede und ein paar Blütenfarben ein bisschen berücksichtige, aber und dieses Beet ist jetzt kein klassisches Naturgartenbeet. Ich würde sagen, dass nahezu alle Stauden doch insektenfreundlich sind, aber es sind nicht alles heimische Stauden. Es ist eine Mischung aus heimischen Pflanzen und Klassikern. Also ich habe Klassiker wie Phlox, Taglilien, Echinacea, Spornblume, Katzenminze, aber auch ein paar einheimische Blutstorch, Schnabel. Was habe ich noch? Ja, ein paar heimische Zwiebelblumen. Also es ist windgemischt. Ach doch, seit ein paar Jahren darf auch die wilde Möhre, auch wenn sie keine klassische Staude ist, dort immer einen Platz finden. Einfach wegen des Schwalbenschwanzes, der da einfach ein Raupenfutter findet und den ich hoffe, so locken zu können. Noch habe ich ihn leider nicht entdeckt bei mir. Ja, und wenn wir dann also dieses Beet passiert haben, sind wir auch schon wieder zurück auf der Terrasse und könnten dann höchstens noch einen Abstecher auf dem Balkon machen, auf dem immer Tomaten wachsen, die ich in der Regel selber vorziehe. Und weil es bei mir im Haus an Licht fehlt, da eben schon allein naturgemäß im reinen Mittelhaus zwei Fensterfronten fehlen, die sein könnten, ziehe ich die immer im Dach, also alle meine Gemüse und Blumen, die ich vorziehe, im Dachgeschoss und am Dachfenster vor, was auch mal mehr oder weniger gut gelang. Und muss aber sagen, dieses Jahr habe ich die LED-Pflanzenlampen entdeckt für mich und habe auch sehr praktische, die man klemmen kann, entdeckt. Und das war so ein bisschen ein Gamechanger dieses Jahr. Es hat einfach alles funktioniert. Und dann sind wir auch schon wieder im Haus.
Vielen Dank. Aber da sieht man mal, wie viel man auf kleiner Fläche entdecken kann. Wenn du jetzt nicht auf deiner Mehrzweckfläche sitzt, sondern in deinem Garten rumpuzzelst und mal so überlegst, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen bei dir im Garten, also jetzt abgesehen vom Platz? Das ist klar, wenn der beschränkt ist oder begrenzt ist, ist er begrenzt. Aber was sind noch Herausforderungen auf, auf kleiner Fläche oder in dem Garten, wo du gärtnerst?
Also in meinem Garten ist einmal eine große Herausforderung, dass wir uns in der Schotterebene befinden. Das heißt, Steine wachsen fast genauso schnell wie Schnecken. Und man könnte eigentlich immer und immer wieder Humus und Kompost nachfüllen, damit man einfach die und immer wieder Steine absammeln. Mit der Zeit haben wir so relativ fruchtbare Beete hinbekommen. Wirklich anfangs viel ausgekoffert, auch weil die Vorbesitzer eine reine Kiesfläche, also extra noch Kies angekarrt hatten, um den Boden zu bedecken. Da waren wir ein bisschen beschäftigt, bis wir das alles raus hatten aus dem Garten und haben dann den Boden so gut aufgebessert, wie es ging und sind immer noch dabei. Das ist das eine. Den Unterschied habe ich vor allem gemerkt, weil ich zuvor in einem Kleingarten in der Stadt drin gegärtnert habe, in dem das Gemüsebeet von dem Vorpächter jahrzehntelang mit Kompost versorgt worden war. Also da hatte ich ein fruchtbares Gemüsebeet, von dem jeder träumen kann. Das musste ich mir hier und bin immer noch dabei, noch erhumusen. Und dazu kommt, dass der Nachbar auf der einen Seite, auf der Seite, auf der auch mein Gemüsebeet liegt, hat eine immergrünen Hecke direkt am Zaun. Das heißt, die Wurzeln dieser Koniferen freuen sich auch wahnsinnig über den Boden in meinem Gemüsebeet und breiten sich dahin aus. Da bin ich dann auch immer beschäftigt, erstmal im Frühling da ein bisschen Platz zu schaffen für mein Gemüse. Sonst habe ich aber eigentlich Glück. Es ist eine Südwestlage. Ich habe genug Licht, genug Sonne, aber auch schattige Plätzchen. Also nicht pralle Sonne. Es ist kein Neubaugebiet. Wir haben schon eingewachsen. Es ist eingewachsen und genügend Schatten, lichten Schatten. Also bis auf den Boden und die Wurzelkonkurrenz habe ich Glück.
Bevor wir jetzt zu deinem Beruf kommen, in dem du ja auch den ganzen Tag mit Garten zu tun hast in irgendeiner Weise, würde ich dich gerne fragen, wie denn dein gärtnerischer Weg war bis zum Studium? Also war der auch schon durch Gärten irgendwo gezeichnet oder kam das erst später?
Also im Großen und Ganzen ganz kurz zwischendurch, leider hat mein beruflicher Alltag oft nur in der Theorie mit Garten zu tun. Das ist leider die Tatsache. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Also mein gärtnerischer Werdegang hat sehr früh begonnen und auch, du hattest mich im Vorgespräch ja immer wieder gefragt, wie kamst du dazu? Und ich habe gemerkt, ich habe gar keinen ich habe nicht so diesen Wendepunkt oder diesen Schlüsselmoment, wo ich sage, und ab da fühlte ich mich als Gärtnerin, sondern es ist, glaube ich, eher umgekehrt. Der Garten war schon immer da und zwar kam ich durch meine Mutter zum Gärtnern. Meine ersten Erinnerungen an unser Zuhause ist eben, wie sie mich immer mit zu ihrem Gemüsebeet nimmt. Und ich erzähle ja immer, es war meine Mutter, die dem Grünkohl zu seinem Erfolg weltweit verholfen hat. Denn das ist meine Erinnerung, dass bei uns im Garten Grünkohl wuchs in jedem Herbst und Winter und dann auch Bekannte eingeladen wurden zum Grünkohlessen. Und das war eben damals schon dann in München oder Münchner Stadtrand. Und das vielen Nachbarn und Freunden war dieses Gemüse gänzlich unbekannt. Meine Eltern kamen aber aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet nach Bayern. Und für sie war das ganz selbstverständlich, dieses Gemüse, und für mich eben auch. Und so ist es in meiner Wahrnehmung einfach meine Mutter gewesen, die den Grünkohl in die Welt hinausgetragen hat. So, das heißt, über meine Mutter kam ich dazu. Sie war auch eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige, die in dieser Stadtrand Einfamilienhausgegend Gemüse anbaute. Also es waren die Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Da war der Garten ein aufgeräumtes Stück Grün, was vielleicht dazu diente, ein bisschen Statussymbol zu sein, aber nicht dazu diente, sich Lebensmittel anzubauen oder Naturerlebnis zu haben, sondern es war halt da und zeigte, ich habe eine Fläche, die ich mir offenbar leisten kann. Ich überspitze jetzt, aber so war es nun mal damals ein bisschen. Und für meine Mutter war es eben immer schon ein bisschen mehr und dafür auch automatisch für mich. Woher die Gartenleidenschaft meiner Mutter kommt, kann ich tatsächlich nur vermuten. Sie ist mit 11 Jahren aus der damaligen DDR geflohen, noch vor dem Mauerbau, und erzählte immer von ihrer von der vielen Zeit, die sie mit ihrer Oma in deren Garten verbrachte. Der muss außerhalb der Stadt gelegen haben. Sie erzählte von Straßenbahnfahrten und von großen Kirschbäumen und wie sie im Dunkeln in der Trambahn dann die Kirschen, die sie geerntet hatten, auf dem Heimweg aßen und erst zu Hause merkten, dass überall Maden drin war. Weil im Dunkeln haben sie die nicht gesehen. Nichtsdestotrotz hat meine Mutter diesen Garten offenbar sehr geliebt. Und ich glaube, er bedeutete auch in den Nachkriegsjahren, und das waren es, dass man keinen Hunger hatte. Also es war für sie ein Luxus und ein Vergnügen und gleichzeitig aber keine Pflicht, denn sie hatte keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, also niemand bei uns in der Familie. Also so kann ich es mir erklären, dass Garten für sie keine lästige Pflicht war, sondern Vergnügen und ein Komfort und schöne Erlebnisse offenbar, die sie nie wieder losgelassen haben. Also das ist meine Erklärung, warum sie das so hatte und mich damit reingezogen hat. Mein Opa, erinnere ich mich, war auch ein sehr naturverbundener Mensch, mit dem war ich viel im Wald. Aber wie gesagt, beruflich und ursprünglich sind alles Schlosser, Techniker, Elektroingenieure, Stadtmenschen. Also es ist kein ländlicher Hintergrund da bei uns in der Familie. Nur eben eine gewisse Neigung. Ja, und so kam ich zum Gärtnern und bin dort geblieben bis heute.
Irgendwann kam dann der Punkt, wo man sich irgendwo beruflich orientieren muss im Leben oder sollte oder will. Und dann ging es irgendwann in Richtung Weihenstephan. Weihenstephan kenne ich jetzt zum Beispiel hier im Norden, kennt man Weihenstephan nur von blauen Verpackungen von Molkereiprodukten. Erzähl uns mal bitte, was Weihenstephan genau ist und wie du dahin gekommen bist, also warum du dich dafür entschieden hast und warum du Gartenbauwissenschaften studiert hast und nicht Landschaftsarchitektur und was der Unterschied ist. Ich weiß, das waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht kriegen wir es hin.
Ich versuche sie mir zu behalten und nacheinander zu beantworten. Also zunächst Weihenstephan, ist ein Ortsteil, kann man sagen, der kleinen Stadt Freising, nördlich von München. Und vor allem befindet sich in Weihenstephan aber ein Ableger, eine Außenstelle der TU München, also der Technischen Universität München. Und dort sind vor allem Natur- und Lebensmittelstudiengänge angesiedelt, würde ich jetzt sagen. Also wahrscheinlich würde mir die nächsten drei Sätze jeder von diesem Campus widersprechen. Erstens mal haben die ihre Richtung zigmal geändert in letzter Zeit und ich verwende bestimmt nicht die korrekten Uni-Begriffe, wie die sich nennen dort inzwischen. Es war, als ich dort war, der Life Science Campus, wo es also viel um Ernährung, Lebensmittel und alles drumherum oder auch die Natur, die Grundlage für die Lebensmittelproduktion ging. Also Weihenstephan ist ein großer Campus, kann man sagen, Universitätscampus, in dem viele Studiengänge rund um Landwirtschaft, Forst, Lebensmittel angeboten werden. Und dort habe ich also dann nach dem Abitur begonnen, Gartenbauwissenschaften zu studieren. Und wie ich dazu kam, ist so wie wahrscheinlich bei vielen, es war also jetzt nicht immer mein Hauptberufswunsch und zielstrebig bin ich darauf hingerannt, sondern es ging schon in die Richtung, also so rund ums Abitur. Es sollte jetzt nie Jura oder BWL werden. Also es stand schon Biologie im Raum oder auch mal längere Zeit Meteorologie. Da gebe ich zu, da hat mich dann der große, große Physikschwerpunkt etwas abgeschreckt, obwohl mein Vater Physiker ist oder gerade weil, ich weiß es nicht. Also Meteorologie habe ich dann doch wieder Abstand von genommen. Und dann gab es damals so Bücher, Studienführer, Ratgeber, Bücher irgendwie, wo alle Studiengänge, die es gibt, also bundesweit zumindest gibt, drin standen. Und dann kreiste man so immer mehr ein und strich durch. Und so wurde der Kreis immer kleiner und es blieb nur noch wenig übrig, darunter Gartenbauwissenschaften. Und ja, ein kleiner Schubs gab dann noch wieder mal einen Kommentar meiner Mutter, die sagte, wenn ich noch mal studieren könnte, ich würde nach Weihenstephan gehen, da ist es so schön. So, nun jetzt passte irgendwie alles zusammen. Die Empfehlung oder die Aussage meiner Mutter, Gartenbauwissenschaften, passte absolut in meinen engeren Kreis der Studiengangauswahl. Und ja, so kam ich also dorthin. Und was sind jetzt Gartenbauwissenschaften? wie du schon gesagt hast oder ich erwähnt hatte auch, die meisten vermuten dahinter Gartenarchitektur. Also man sagt ja nicht, ich studiere Gartenbauwissenschaften, sondern Gartenbau ist so die Abkürzung. Und dahinter vermuten dann die meisten Gartenarchitektur und kriegen leuchtende Augen und sagen, Mensch, kannst du mal zu mir kommen und meinen Garten planen und dir angucken? Und dann muss ich mal sagen, nee, kann ich nicht. Also kann ich schon, aber es wird vermutlich nicht das Ergebnis, was du dir vorstellst oder was du erwartest. Denn Gartenarchitektur ist also die klassische Planung. Wie gestalte ich einen Garten? Wie lege ich ihn an? Beziehungsweise der Studiengang hieß damals Landespflege. Ob er so noch heißt, ist noch verwirrender. Also Landschaftsarchitektur. So, diese Studiengänge befassen sich wirklich mit der Planung und Gestaltung. Und was ich gemacht habe, Gartenbau, Gartenbauwissenschaften, da geht es tatsächlich vorrangig um die, klingt jetzt sehr technisch und nicht romantisch, Produktion von Pflanzen. Beziehungsweise man kann sagen, es ist eine Art Biologiestudium, das sich ausschließlich auf Pflanze und nicht auf Tier oder Genetik oder wie auch immer ausgerichtet. Mit dem Ziel, also das werden Kenntnisse, Bodenkunde, Pflanzenernährung, Phytopathologie, alle möglichen biochemischen Prozesse, Vorgänge in einer Pflanze, also viel Biologie. Immer ein bisschen mit dem Hintergrund, wie wachsen Pflanzen und auch wie kann man sie anbauen. Also Gemüse, professioneller Gemüseanbau, Erwerbsanbau, aber auch Zierpflanzenanbau. Also es geht jetzt wenig um Gestaltung von schönen Gärten, sondern um den professionellen Anbau mit den Hintergründen, die man dazu braucht.
Warum bist du jetzt nicht im professionellen Pflanzenanbau oder Erwerbsanbau gelandet, sondern wie kommt man dann von der Uni zu Kraut und Rüben, also zum Magazin? Und gab es dazwischen noch eine Station oder auch nicht?
Tatsächlich war es schon so, dass ich vor Beginn des Studiums am Campus gab es so eine Art Berufsberatung. Was macht man denn mit so einem Studium? Ist ja alles schön und gut, wenn ich jetzt beginne, was zu studieren, was sehr interessant klingt, was meinen Neigungen entspricht. Aber irgendwann muss man ja auch davon leben können, oder? Zumindest ist es erstmal der Plan. Und da war auch eine Empfehlung oder ein Bereich, der da aufgelistet war oder von dem erzählt wurde in dieser Berufsberatung, der Wissenschaftsjournalismus. Das fand ich sehr spannend schon und habe gedacht, ja, das ist was ich mir vorstellen kann. Also der klassische Wissenschaftsjournalismus erstmal. Aber das war halt im Hinterkopf. War jetzt nicht so, dass ich diesen Plan dann jetzt die nächsten 5 Jahre oder 4,5, 5 Jahre des Studiums gezielt verfolgt hätte. Und man muss sagen, es gibt tatsächlich, also wenn ich in meinem, ich bin noch befreundet mit vielen aus dem Studium, mit vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen, es gibt nicht das eine Berufsbild, was die meisten ergriffen hätten. Ja. Es gab auch ein paar, die haben Background von zu Hause, haben vielleicht eine Gärtnerei oder so, die sie dann übernommen haben, waren aber die wenigsten. Also es ist breit gefächert. Man kann sagen, so den ganz klaren, es ist nicht wie, ich studiere Medizin und dann bin ich vermutlich Arzt irgendwann mal. Das gibt es ohnehin nicht in diesem Studiengang. Es ergibt sich dann, was im Laufe des Studiums kristallisiert sich vielleicht raus, wo habe ich meine Schwerpunkte, wo setze ich die, in welchem Fach mache ich meine Diplomarbeit und dann ergibt sich bei den meisten irgendeine Richtung. Und bei mir war es einfach das große Glück, dass, als ich langsam zum Ende kam mit meiner Diplomarbeit, die ich im Obstbau, Fachgebiet Obstbau gemacht hatte, was also jetzt nur am Rande mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache, dass im Uni-Gebäude am schwarzen Brett ein Volontariat bei Kraut und Rüben ausgeschrieben war. Und das war für die meisten, die jetzt also nicht sagen, ich übernehme die große Baumschule in Norddeutschland von meinen Eltern, war das schon so ein Traumding, weil Kraut und Rüben, auch wenn jetzt im Studium selbst das naturnahe biologische Gärtnern keine so große Rolle damals zumindest spielte, die meisten Menschen, die sich für so einen Studiengang entschieden haben, hatten ja schon diesen Hang zu Natur und Ökologie. Also war das eine Chance, die sich kaum jemand hätte entgehen lassen, von denen ich kannte. Ich hatte das Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es war der Termin, an dem ich meine Diplomarbeit abgab. Habe mich also beworben, hatte das Glück, dieses Volontariat zu bekommen. Und das ist jetzt bald 23 Jahre her. Das heißt, für den modernen Arbeitsmarkt bedeutet es, dass ich nicht viel unterschiedliche Arbeitgeber gesehen habe. Meistens möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was das für meine Chancen bedeutet. Gleichzeitig möchte ich, also man könnte sagen, ich bin da flexibel wie das Matterhorn. Gleichzeitig ist es aber einfach so, dass es eine wahnsinnig sinnstiftende Tätigkeit ist und es in dieser Branche und in dieser spitzen, engen Branche, in der ich mich bewege, hatte ich einfach das Glück, dass ich von Anfang an da gelandet bin, wo ich mich wohlfühle und wo es gut ist. Und es ist bei weitem nicht langweilig geworden in den vergangenen über 20 Jahren, denn die Medienbranche wandelt sich permanent und immer schneller und immer schneller. Also diese Richtung hat immer mehr Fahrt aufgenommen und ist nie gleich geblieben. Ich habe ein unheimlich tolles Team, mit dem ich zusammenarbeite, teilweise auch da Kolleginnen, mit denen ich von Beginn an zusammenarbeite. Also ich bin nicht die Einzige, die dort sehr treu ist. Es liegt nicht nur an mir, es liegt auch an der Sache.
Und du hast gesagt, du hast mit dem Volontariat angefangen und nicht als Chefredakteurin, die du heute bist, aber beziehungsweise das bedeutet ja, dazwischen liegt ein Weg innerhalb der Redaktion oder innerhalb des Magazins. Wie sah der aus? Also was hast du da alles gemacht und wie kam es dann dazu, dass du Chefredakteurin geworden bist und seit wann bist du es?
Ich habe die Redaktionsleitung übernommen 2018, im Sommer 2018, also jetzt ziemlich genau 7 Jahre, wenn ich richtig rechne. Und ich kann es nur immer wiederholen, es ist eine langweilige Leier. Ich hatte sehr oft Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich durfte während meiner Redakteurszeit eine Weile sehr eng mit der damaligen Chefredakteurin Entwicklungen begleiten und mit ihr zusammenzuarbeiten, habe da sehr viel von ihr gelernt. Sie hat dann irgendwann mal aus privaten Gründen die Redaktionsleitung abgegeben, dann gab es eine kurze Zwischenphase, in der eine externe Chefredakteurin kam und als die dann den Verlag verlassen hatte und ich war inzwischen 2 Elternzeiten später, es war klar, dass ich nicht nochmal in der Elternzeit gehe, hatte inzwischen ein bisschen Erfahrung gesammelt und war einfach wieder einmal zur richtigen Zeit, im richtigen Ort, im richtigen Alter, das muss man einfach sagen, das gehört dazu, dass man dann auf mich zukam von Verlagsleitungsseite aus und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, die Redaktionsleitung zu übernehmen. Ich gebe zu, ich habe ziemlich lange gezögert oder zumindest ziemlich stark, lange zögern durfte ich nicht, aber ziemlich stark gezögert, weil ich das nie angestrebt hatte. Ich habe mich nie als Vorgesetzte gesehen. Ich arbeite gern in meinem Team zusammen und tue es nach wie vor. Und ich habe aber das Glück, wieder mal, das Wort Glück, ein bisschen häufig jetzt, dass ich ein sehr tolles, sehr loyales Team habe, nach wie vor viel Rückhalt erlebe. Und das macht es leicht. Manchmal habe ich den Verdacht, dass sie ein bisschen froh sind, dass es da jemanden gibt, der den ganzen administrativen und nicht so schönen Kram macht. Aber nur gut, einer muss es machen und ich habe dafür auch andere schöne Dinge, die ich tun darf. Was ich sagen will, ich halte mich nicht für fähiger, kompetenter, kreativer als meine Kolleginnen und habe aber auch jetzt lernen dürfen müssen in den vergangenen Jahren, dass es darauf offenbar auch gar nicht so ankommt. Das war, glaube ich, immer meine große Sorge, dass ich immer, wenn du dir dieses Schild auf die Stirn klebst, Chefredaktion, dann musst du ja auch in allem besser sein als alle aus deinem Team. Das war so ein Glaube, dem ich fest verhaftet war. Das habe ich jetzt gelernt, dass nein, das ist nicht meine Hauptaufgabe oder gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, die Sachen ein bisschen zu lenken, im Blick zu haben und den Rahmen zu schaffen. Und mit diesem Bewusstsein lebt es sich auch leichter, als mit dem Druck zu glauben, man müsste jetzt alles auf Kommando besser können als alle anderen, weil sonst hätte man diese Rolle nicht verdient. Und zum Glück geben mir meine Kolleginnen bis heute das Gefühl, dass es ganz in Ordnung so ist, wie ich es mache. Mal gucken, wie lange noch.
Wenn du dich jetzt auch auf der gleichen Ebene siehst und es sich auch so anfühlt und so, hast du trotzdem vor deinem Redakteur Chef stehen? Was macht eine Chefredakteurin den ganzen Tag? Also was sind die Aufgaben?
Also ich denke, den typischen Chefredakteursalltag gibt es nicht. Dazu sind Medien einfach zu verschieden. Egal, ob es Print, Online, allein die Frequenz, ob was täglich, wöchentlich, monatlich erscheint oder wie auch immer und in welchem Themenspektrum sich ein Medium bewegt. Also ich kann, also mein Alltag, mein Chefredakteursleben sieht so aus. ich bin im Großen und Ganzen oder generell bin ich verantwortlich für alle Inhalte aller Kanäle von Kraut und Rüben. Und im Speziellen aber vor allem für die Print-Ausgabe, die monatlich erscheint, weil die anderen Kanäle, Website, unsere Newsletter, Social-Media-Accounts, YouTube-Kanal, die wir haben, Sonderhefte, dann haben wir noch ein Gartenjahrbuch, so ein Kalenderbuch. Da gibt es jeweils wieder eine Kollegin oder einen Kollegen, die dafür operativ, inhaltlich wirklich in der Produktion verantwortlich ist. Ich habe also so ein bisschen die Markenverantwortung für alle Kanäle und ganz speziell für die Produktion der Printausgabe. Das ist so unter mir. Und insofern dreht sich mein Alltag viel um die Printproduktion. Das sieht im Großen und Ganzen so aus. Wir haben einmal im Monat eine größere Themenplanung. Fortlaufend sammeln die Kolleginnen und ich Themenideen in so einem Planungstool. Und wenn wir uns dann hinsetzen, die nächste anliegende Ausgabe zu planen, gehen wir also alles durch, diskutieren, versuchen. Unser Ziel ist es, eine stimmige Dramaturgie zu dem jeweiligen Gartenmonat passend mit abwechslungsreichen Themen zu finden, in dem alle Bereiche, alle Rubriken abgedeckt sind. Obst, Gemüse, Kräuter, Naturgarten, Gartenpraxis, Geschichten über Menschen. Also was achten wir also darauf, dass wir da eine ausgewogene Mischung haben, dass wir eine Mischung haben, sowohl für Gartenanfänger, Neulinge, als auch, wir haben das Glück, sehr viele, jetzt ist genug Glück. Wir haben sehr viele sehr treue Abonnenten, die schon seit teilweise wirklich Jahrzehnten Kraut und Rüben abonnieren. Die möchten wir selbstverständlich auch immer wieder mit was überraschen, was sie entweder noch nicht wussten oder was sie begeistert inspiriert, etwas auszuprobieren. So, und so sieht dann so eine Themenplanung aus, die schon mal 2-3 Stunden dauern kann. Also wir werden nicht nur Artikel aneinandergereiht, wie sie in dem Planungstool drin hängen, sondern schauen wir schon, dass wir da eine schöne, runde Sache draus machen. Und im Anschluss daran weiß im besten Fall jeder der Kolleginnen, einschließlich mir, was sie zu tun hat und legen los. Ein paar Themen sind auch schon sehr viel vorher festgelegt worden, zum Beispiel Reportagen, die ein Jahr im Voraus im besten Fall fotografiert werden, damit sie saisonal stimmig passen. Oder auch das gehört zur Wahrheit, Themen, die gemeinsam mit der Anzeigenabteilung geplant werden, stehen auch oft schon vorher fest und werden also nicht erst in dieser Themenplanung, in dieser monatlichen beschlossen. Nichtsdestotrotz, wenn diese Themenplanung steht, weiß jede, was ihr Arbeitspaket ist für diesen Monat. Und legt los. Und im Laufe der Produktion bin ich dann vor allem noch dabei, dass ich die Layouts freigebe oder man stimmt sich nochmal ab. Es ist was Unvorhergesehenes passiert. Man hat entweder was besonders Spannendes, Neues aufgetan, einen neuen Interviewpartner gefunden, wo man dann sagt, dann drehen wir an dem Thema noch ein bisschen anders, als wir es eigentlich vorgesehen hatten. Und dann begleite ich also die Produktion bis zur Heftfreigabe.
Und du hast es ein bisschen durchklingen lassen, dass es eine gewisse Vorlaufzeit gibt für bestimmte Themen auch. Aber wie muss man sich das vorstellen mit dem Vorlauf? Ist es so, dass man, wir haben jetzt August, die August-Ausgabe kommt raus und dann beschäftigt man sich mit der September-Ausgabe? Oder ist es so, dass man sich im Juni mit der November-Ausgabe beschäftigt oder eben zu Ostern schon mit der Weihnachtsausgabe? Also wie funktioniert das? Weil man muss sich ja auch, also ich glaube, wir sind ja auch alles Menschen, man muss sich ja auch in diese Zeiten dann irgendwo hineinversetzen und da irgendwie auch, ich sag mal, wenn das jetzt im August wäre, man soll schon an Weihnachten denken, ist nicht unbedingt einfach bei 30 Grad. Also wie funktioniert das?
Da hast du einen Punkt, das ist vollkommen richtig. In der Tat haben wir einen relativ großen Vorlauf, also es ist nicht ganz so, dass wir uns Ostern schon mit Weihnachten beschäftigen müssen. Aber ja, nächste Woche, das heißt Mitte August, das ist jetzt auch ein bisschen der Urlaubszeit geschuldet. Also sagen wir mal, wir haben jetzt gerade die November-Ausgabe geplant. Also wir sind schon tief im Herbst und werden auch im August noch die Dezember-Ausgabe planen. Das ist aber was, das ist erst sehr ungewohnt. Man kann sich da aber ziemlich schnell reinfühlen. Und Es ist auch so, das kennst du wahrscheinlich selbst, wenn man einem Gärtner einen Monat sagt, dann hat er sofort ein besonderes Gefühl. Er hat ein Farbempfinden, er weiß, dass er im Januar andere Farben sehen will als im Dezember und im Mai andere als im September. Und das gelingt dann schon ganz gut. Aber ja, es ist ungewohnt. Dieser Printvorlauf ist recht weit. Ganz anders ist es mit der Website. Da entscheiden wir oft morgens um 8:30, was nehmen wir heute auf die Website, wenn eben die Wetterbedingungen extrem sind oder viele Leseranrufe kamen zu irgendeinem Schädling, zu irgendwelchen Flecken auf Blättern und wir sagen, oh, das scheinen mehrere zu haben im Moment. Dann lass uns da mal was bringen. Am besten heute noch. Also deswegen haben wir da sehr unterschiedliche Vorläufe.
Okay, und du hast die Webseite gerade genannt. Du hast mir erzählt, ihr arbeitet crossmedial. Für mich war crossmedial, okay, da gibt es ein Magazin, das wird gedruckt. Und klar, nebenbei hat man noch einen Instagram-Account und man hat vielleicht noch Facebook und vielleicht noch was anderes, Newsletter. Und ich dachte, okay, man hat diese Printausgabe, das ist der Fokus und alles andere ist, sag ich mal, ein Appendix, den man noch so mitbedient, aber crossmediales Arbeiten heißt schon, dass man auch immer an diese Medien denkt und schaut, wie kann man auch mehrfach verwerten, wie kann man das aufbereiten. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie funktioniert crossmediales Arbeiten?
Ja, da hast du völlig recht. Es ist also nicht nur hier das Mutterschiff Print und das andere macht man halt so mit. Das war in den Anfängen sicherlich so, in den Anfängen der digitalen Kanäle. Funktioniert aber einfach so nicht mehr, denn alle Kanäle sind sehr, sehr wichtig. Es muss alles zusammenspielen. Und das bedeutet auch, dass wir, wie du auch gesagt hast, dass wir versuchen, auch teilweise mehrfach zu verwerten, was so weit kommen kann, dass wir, oder gar nicht so selten so ist, dass wir sagen, wir haben das schöne Wort Digital First zum Teil, ja, also das gut laufende Webbeiträge, wo wir gemerkt haben, hier haben wir Nerv getroffen, das scheint viele zu interessieren und zu beschäftigen, dass wir dann auch umgekehrt sagen, na, dann nehmen wir das gleich in die nächstpassende Ausgabe. Das kann dann unter Umständen ein Jahr später sein, weil die Saison ja rum ist und weil wir weit vorplanen drin. Aber wir haben gemerkt, okay, das ist ein Thema, wenn es jetzt nicht nur ein Extremwetterereignis-Effekt war, den wir nicht reproduzieren können oder wollen. Aber wir haben, hier haben wir ein Thema gefunden, das viele Menschen beschäftigt oder interessiert. Dann nehmen wir das auch in Print rüber. In der Regel nicht eins zu eins, außer es ist mir kurz eine Sache, die man auf eine Meldung oder was eine Einseiter oder sowas bringen kann. Denn das funktioniert, auch wenn manch Medienmacher das glauben mag, in der Regel nicht so, dass man eins zu eins, dass einfach Webbeiträge funktionieren, anders als Printbeiträge, anders als Videos. Wir passen das dann schon an das Medium an. Das heißt, wir haben gut laufenden Webbeitrag und dann gucken wir im nächsten Jahr, wie können wir das anreichern? Haben wir da noch einen Experten, der noch mehr dazu zu sagen hat? Können wir daraus einen Pflanzplan machen, der dann genau dieses Thema aufgreift, dass dieses oder jenes nicht passiert ist? Also mit Trockenheit im Beet, was mit Trockenheit besser zurechtkommt und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir greifen das auf, wir nehmen die Website als Indikator häufig. Da können wir spüren, da erleben wir unmittelbar, was bewegt die Gärtnerwelt. Ein Fakt ist, bei Print erfahren wir das höchstens über Leserbriefe, derer wir zwar zahlreich kriegen und auch Leseranrufe, aber selbstverständlich ist es nicht so aussagekräftig, wie einfach mal zu gucken, welcher Beitrag hat online gut geklickt.
Wenn man an eure Leser denkt, dann kann man das, glaube ich, grob in zwei Gruppen einteilen. Einmal die Abonnenten und dann die, ich weiß nicht, wie sie genannt werden, Gelegenheitsleser oder Gelegenheitskäufer, Kioskkäufer. Und ich denke, bei den Kioskkäufern oder Gelegenheitskäufern kann es ja auch so sein, dass die zum Beispiel mal im März, April mal wieder richtig Lust auf Gärtnern haben und dann wissen wollen, wie man eine Tomate ausgeizt. Und die möchtet ihr ja genauso bedienen wie die Abonnenten. Du sagst, dass die ja zum Teil Jahrzehnte dabei sind, die dann bei euch im Heft das Thema Ausgeizen sehen und dann einmal tief ein- und ausatmen, weil sie das mittlerweile dann doch schon wissen, wie es geht. Wie schafft ihr diesen Spagat, die Abonnenten, die ja schon vieles wissen, immer noch mit Informationen zu versorgen und mit neuen Informationen zu versorgen und trotzdem auch neue Leser abzuholen? Ich stelle mir das schwierig vor.
Das ist, wie Kunst im Gegensatz zu einem Newsportal oder einer Tageszeitung, wo es eben vorrangig darum geht, schnell zu sein und die tagesaktuellen Nachrichten zu bringen, ist der Garten was sehr Saisonales und auch zum Teil Redundantes. Es geht also darum, Themen immer neu zu erzählen, ohne die Anfänger abzuhängen und ohne die sehr ambitionierten Laien zu langweilen. Und das sagte ich ja schon bei der Themenplanung, achten wir darauf, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben. Nichtsdestotrotz, Klassiker Tomaten. Ich kann kein Märzheft, kein Maiheft und auch zur Erntezeit, ich kann die Tomate nicht ignorieren, bloß weil ich sie vergangenes Jahr schon hatte. Die Tomate gehört dazu. Und da gibt es im Journalismus den Begriff des Küchenzurufs. Das heißt, es geht darum, wie erzähle ich die Geschichte dieses Mal? Das ist das, was wir in der Themenplanung am meisten diskutieren. Also wenn irgendjemand ins Planungstool schreibt, irgendwas zu Tomaten, dann sagen wir, nee, was zu Tomaten? Ja, präziser, hast du eine Idee? Und der Küchenzuruf hilft dabei, diesem Werkzeug bedienen sich auch Tageszeitungsjournalisten. Es kommt wohl daher, kann sein, dass ich die Geschichte nicht ganz erzähle, ist dieses, also es sitzen Leute zusammen in einer WG meinetwegen, und irgendeiner kommt rein und sagt, habt ihr schon gehört? In der Zeitung schreiben sie, die Steuer sei erhöht worden und schon wieder ist am so und so Platz das und das passiert. Also es geht darum, präzise in ein, zwei Sätze zu packen, welches Thema soll hier erzählt werden. So, und so gehen wir in der Themenplanung ran, dass wir versuchen, so spitz und eng wie möglich einen Aspekt zur Tomate. Dann geht es eben mal, dieses Mal geht es um Tomaten in Pflanzgefäßen, das nächste Mal geht es um Fleischtomaten, das übernächste Mal um Tomaten für Sugo und andere Rezepte, und so dreht man das gleiche Thema immer ein bisschen anders und dreht und wendet es und versucht es von so vielen Seiten wie möglich einmal zu beleuchten, um es interessant zu halten und zu spannend sein oder auch befissen. Ist doch jetzt kein Kunst, also es ist ein Kunstgriff, aber wir wollen ja niemanden veräppeln, sondern wir möchten einfach auch den Lesern zeigen, schau mal, hast du es schon mal so gesehen? Hast du schon mal überlegt, dass es da einen Unterschied gibt? Ja, zum Beispiel jetzt gerade gestern habe ich was gemacht zu Apfelsorten, einfach nach Verwendung. Einfach dieses hier, es gibt Backäpfel, es gibt Musäpfel, es gibt Tafeläpfel, Saftäpfel, und worin unterscheiden? Warum zeichnet den einen das aus und den anderen das, und dann welche Sorten fallen darunter? Und eben nicht einfach nur Apfelsorten aufgezählt. Und das ist dieses Ding des Küchenzurufs und wie es gelingt, also hoffentlich, aber es scheint so, dass auch langjährige Leser immer wieder was finden, was sie überrascht und zu eigenem Probieren, Experimentieren inspiriert im besten Fall. Gleichzeitig selbstverständlich blättern die auch mal über was drüber und verzeihen das, denke ich, dann auch, weil sie sagen, ja, das weiß ich schon, aber weiß halt nicht jeder.
Und gibt es für eure Redakteure oder eure Journalisten, die arbeiten natürlich ständig an Themen, auch an geplanten Themen, aber haben die auch die Möglichkeit, ich sag mal, die arbeiten zum Beispiel an einem Thema und merken während des Arbeitens, Mensch, da macht sich noch eine Sidequest auf, also da kann ich noch ein Thema mit bedienen und kann das bearbeiten. Ist das für die dann auch möglich, ich sag mal, dass die das nebenbei schon sich Themen erarbeiten und dann was daraus wird und das irgendwann mit in die Redaktionssitzung zum Beispiel einfließt? Also passiert sowas auch?
Eine Idee entsteht auf jeden Fall während der Recherche und vielleicht auch schon relativ detaillierte Notizen, dass jemand schon einen Beitrag vorbereitet, komplett fertig, der dann da liegt, zumindest nicht ohne Absprache. Also wenn, dann halten wir einmal Rücksprache, und wenn dann ganz klar, ja klar, mach, wenn du das gleich mitmachen kannst, auf jeden Fall, dann schon. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass im Gespräch mit einem Experten bei einer Recherche weitere Themenideen entstehen und eben genau dieses, wie kann man ein Thema weiterdrehen, was kann sich daraus ergeben. Das ist wahrscheinlich sogar, wenn es nicht die ganz Alltagsthemen sind, fast die Regel, denn die Ausnahme.
Und ich durfte ja vor gar nicht allzu langer Zeit selber Teil eines Beitrags in Kraut und Rüben sein, in diesem Sonderheft Alte Gemüsesorten. Da habe ich auch mit einem Redakteur oder einem Journalisten gesprochen und am Telefon. Und das war bei dem Thema auch völlig okay, weil es geht ja um alte Gemüsesorten allgemein. Und das war im Frühjahr, da gab es eh im Garten nichts zu sehen. Aber geht ihr als Redaktion oder habt ihr Journalisten, die auch rausgehen, also vor Ort irgendwo gehen und dort recherchieren, Fotos machen? Jetzt vielleicht nicht mit einem klassischen Block, den man umschlägt und dann mit einem Bleistift schreibt, sondern wahrscheinlich irgendwie moderner. Aber ist das so, dass ihr auch noch raus ins Feld geht?
Ja, das tun wir. Leider, wie ich schon sagte, zu wenig. Aber ja, wir gehen raus. Wir haben versucht, Kontakt sowohl zu unseren Lesern als auch zu Gärtnern, aus welcher Sparte auch immer, zu halten und aufzunehmen. Auch hier gehört zur Wahrheit, dass Budget ein entscheidender Zeit und Budget ein Faktor ist. Wir können entweder nur regionale Reportagen machen, also wir haben 2 Standorte. Es gibt auch Kolleginnen, die in Hannover sitzen. Also wir sind auf 2 Standorte verteilt, München und Hannover. Wir könnten jetzt Niedersachsen und Bayern abdecken und alles andere hinten runterfallen lassen, wenn wir alles persönlich machen wollten. Das wollen wir auch nicht. Wir möchten auch mal was aus der Schweiz oder aus den Niederlanden oder wo auch immer her, wenn es interessante Geschichten sind. Da kann es vorkommen, dass wir ausschließlich Fotos von Fotografen bekommen und den Rest übers Telefon machen und versuchen, über ein langes Gespräch mit den Leuten vor Ort eine gute Geschichte zu erfahren und auch dann erzählen zu können. Es ist trotzdem ganz klar so, wenn wir selber vor Ort waren, dann können wir, dann riechen wir, wie es dort ist. Also das ganze Gefühl, wir kommen auf ganz andere Fragen, die wir vor Ort stellen, wenn wir sehen, was passiert hier, wie sieht es hier aus. Das wäre schön, wenn es immer so ginge. Ist es leider nicht, aber wir versuchen so viel wie möglich rauszukommen. Wir gehen auch regelmäßig auf Veranstaltungen, wo wir kleine Workshops zum Beispiel abhalten oder einfach präsent sind mit der Marke, mit uns, gerne ins Gespräch gehen mit Besuchern auf Gartentagen, auch wieder häufig regional, wo wir eben hinkommen, schnell. Und mein Ziel, unser Ziel ist, das auch wieder zu intensivieren, denn leider ist es wirklich, ja, mit Corona vermutlich, ich habe das jetzt nicht lange analysiert, aber da hat man sich so dran gewöhnt, dass ja alles, es geht ja alles vom Laptop aus, es geht alles vom Telefon aus. Und es muss immer alles schneller gehen und noch schneller. Und dann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und vielleicht auch, mir geht es zumindest so, ich will es nicht verallgemeinern. Ich mir vorgemacht, das ist doch super, das geht so. Und in dem Moment, wo ich aber mal wieder draußen war, habe ich gemerkt, nein, du kommst mit viel mehr Inspiration, mit viel mehr Ideen zurück, wenn du vor Ort warst und auch wenn du mit Menschen gesprochen hast, habe ich ein ganz anderes Gefühl wieder für unsere Leser, für unsere Zielgruppe. Und dann ist der Effekt oft größer. Also komme ich vielleicht mit mir, ich habe es jetzt nicht ausgewertet und analysiert und kein Reporting geschrieben, aber ich merke, dass ich mit viel Ideen und Inspiration zurückkomme, wenn ich draußen war. Also lohnt es sich dann auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis doch wieder, wenn ich näher an der Zielgruppe dran war. Also um es kurz abzukürzen, ja, wir sind sowohl draußen als auch viel drin.
Wie wichtig ist das Magazin-Cover und wie viel wird darüber gestritten?
Es ist sehr wichtig. Gestritten wird nicht, diskutiert vielleicht. Wobei wir haben ein sehr gutes Bild von unserer Zielgruppe gezeichnet. Man könnte es ja fast sagen, fast wirklich gezeichnet. Also wir haben eine sehr gute Vorstellung und wir wissen alle, es geht nicht darum, was gefällt der Eva, was gefällt der Kollegin A, was gefällt der Kollegin B, sondern in dem Moment, wo wir merken, wir geraten in eine Diskussion, holen wir uns alle zurück. Moment mal, geht nicht um dich, nicht um mich. Was wollen wir aussagen und was wollen wir auslösen? Und dann sind wir sehr schnell wo und kommen auch dann eher mal zu dem Punkt, okay, dann ist es noch keins von diesen Covern. Dann müssen wir nochmal neu suchen. Das ist eher der Streit, die Diskussion, dass wenn wir nicht schnell uns auf was einigen können, dann ist es das noch nicht. Dann müssen wir noch mal ran. Aber ja, es ist wichtig und so ein Cover muss viele Kriterien oder sollte im Idealfall viele Kriterien erfüllen. Es sollte im weitesten oder engeren Sinn ein Hauptthema der Ausgabe treffen. die Saison abbilden, die Emotionen der Saison auslösen, die eben, wie wir vorhin schon hatten, die ist in nahezu jedem Monat eine andere, die Farbstimmung des jeweiligen Monats in sich tragen. Gleichzeitig für den Handel vor allem, für den Kiosk, muss sie sich möglichst stark von der Vorgängerausgabe abheben, damit ich merke, hier ist eine neue Ausgabe, aber nicht, die habe ich ja schon. Dann soll sie noch in die Covermaske passen, sodass die Titelzeilen gut lesbar sind und Platz finden, das Logo Kraut und Rüben Platz findet. Also es sind doch einige Kriterien, die erfüllt sein müssen. Ich weiß noch ganz genau, als ich anfing vor vielen Jahren, dachte ich, ja, das ist ja das Schönste im Monat. Covermotiv suchen. Gibt es was Tolleres? Also es ist schön, aber eben doch ein bisschen komplexer, als man anfangs denkt. Und es liegt in der Natur der Sache, es gelingt mal mehr und mal weniger.
Und wenn man das Cover dann gefunden hat und die Artikel zusammenstellt, layoutet, liest du das auch alles und schreibst du auch selbst?
Ich versuche, fast jeden Artikel zu lesen. Gelingt nicht immer. Ich habe dann nochmal eine Kollegin, die auf jeden Fall nochmal Korrektur liest nach mir. Auch inhaltlich, nicht nur orthografisch. Trotzdem sind immer wieder Fehler in den Beiträgen. Das musste ich auch lernen, dass man das nicht verhindern kann und vielleicht auch irgendwann loslassen muss, dass es nicht ganz fehlerfrei ist. Und gerade jetzt, letzte Woche, ist was sehr Schmerzhaftes passiert, wovor ich die vergangenen 8 Jahre Angst hatte, nämlich dass auf dem Cover ein Tippfehler ist. So, jetzt ist es passiert. Vermutlich werde ich überleben, aber ich werde mich wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 12 Wochen grämen und habe schon für mich Maßnahmen eingeleitet, dass das gar nicht mehr passieren kann. Ich weiß, glaube ich, wie es zustande gekommen ist. Also, ja, ich lese viel, ich kontrolliere viel. Das Schlimme ist, ich habe diesen Tippfehler da hineingebastelt und weil ich kurzfristig was geändert habe und dann meine Kollegin schonen wollte, da nochmal drauf zu gucken. Es ist ein Versalienwort. Also Versalien bedeutet, es besteht nur aus Großbuchstaben. Da passiert sowas besonders gerne. So, also so viel zum Thema, kontrolliere ich alles? Eigentlich ja. Und trotzdem passiert sowas wie jetzt ganz aktuell.
Fließen auch Erfahrungen aus deinem eigenen Garten in dein Heft ein oder auch die Erfahrungen deiner Kolleginnen und Kollegen, fließen die auch mit in ein Heft ein? Also ich sage mal zum Beispiel, bei dir könnte ja das Thema sein, ein kleiner Garten oder zum Beispiel beobachtest du die Fliederstrauchfressraupe und hast dann dadurch ein Thema gefunden. Also fließen solche Dinge auch mit ein oder wo kommen die Themen her?
Ja, also auf jeden Fall fließen die Erfahrungen von uns allen in Kraut und Rüben direkt ein. Also wir erzählen, ich definiere uns auch ein bisschen über diese gelebte Erfahrung. Alle Kolleginnen haben mehr oder minder einen gärtnerischen Hintergrund, sind eben entweder, wie ich auch, Gartenbauingenieurin, gelernte Gärtnerinnen, Biologinnen oder kommen von einem Biobauernhof zum Beispiel. Also jeder hat so seine Erfahrung und macht sie weiterhin. Und wir haben auch, wie ich erzählt habe, wir haben ja Kolleginnen in Hannover, wir haben Kolleginnen hier in Bayern. Jeder macht sehr unterschiedliche Erfahrungen und erlebt sehr Unterschiedliches. Eine Kollegin wohnt im Chiemgau, gärtnert auf sehr lehmigen, häufig nassen Boden. Unsere norddeutschen Kolleginnen haben es viel mit Sand und Trockenheit zu tun. Und jeder fotografiert eigentlich auch bei sich im Garten, sodass da auf jeden Fall von allen Seiten immer was einfließt und ja auch dadurch so ein bisschen das Gespür entsteht, was könnte ein Thema sein. Erst recht, wenn es entweder sehr extrem ist, was einem widerfahren ist, im Positiven wie im Negativen, als auch wenn es was ist, was uns allen begegnet. Wenn es wir alle im Team haben, kennen, erleben oder uns begeistert irgendwas plötzlich. Wir erzählen alle in der Redaktionssitzung, dieses Jahr habe ich zum ersten Mal das und das ausprobiert und dann sagt die nächste, ich auch. Dann muss es ja irgendwo herkommen und dann entsteht auch sehr schnell die Überzeugung, daraus sollten wir mehr machen.
Und wie viel bist du selbst bei dir im Garten? Also hast du da ein Gefühl für? Bist du da jeden Tag und puzzelst da 2 Stunden rum? Oder ist dir das viel zu kurz? Oder wie empfindest du deinen eigenen Garten?
Ich bin schon häufig im Garten. Jeden Tag 2 Stunden kriege ich leider nicht hin, als berufstätige Mutter und auch noch sonst lebender Mensch. Aber ich bin täglich, gehe ich auf jeden Fall einmal durch. Und sei es mit der Tasse Kaffee in der Hand, um einmal hier zu. Heute Morgen habe ich schon mal ein paar Bohnen, bevor ich hier mich eingeklinkt habe, zu dir geerntet, die dringend ab mussten, damit wir sie heute Abend essen können. Also das mache ich schon. Und für mich ist der Garten so ein absoluter Ausgleich zu diesem ewigen Schreibtisch sitzen. Und ich bin vor allem, das ist wichtig, ich bin sehr gerne alleine im Garten.
Und das heißt für mich, du kannst da auch immer noch abschalten. Also das heißt nicht, dass du da überall immer nur Themen siehst, die man irgendwie behandeln könnte, sondern du kannst da auch zu dir kommen und du kannst da auch genießen.
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich muss kurz nachdenken. Ich würde sagen, ja, ich kann dort abschalten. Ich hole auch nicht sofort immer das Handy, um ein Foto zu machen. Aber häufig, wenn ich irgendwas entdecke. Und ein bisschen ist im Hinterkopf schon immer vermutlich Kraut und Rüben noch drin, aber nicht belastend. Also es ist nicht so, dass ich, also, aber ich, deswegen ist die Frage absolut berechtigt, wenn es anfangen würde, dass ich, es könnte ja auch sein, dass dadurch, dass ich mich immer mit dem Garten beschäftige beruflich, wenn auch viel vom Schreibtisch aus, dass ich gar keine Lust mehr habe, jetzt auch noch privat. Das ist es nicht. Ich musste mich ein bisschen davon lösen, dass bei mir alles perfekt sein muss. Also was auch immer perfekt heißt. Also weder der perfekte Naturgarten noch der perfekt gestaltete Garten. Sondern dass ich sage, nein, das hier ist nicht dein Arbeitsplatz. Das ist dein privater Garten und trenne da auch emotional und lass los, dann ist das halt gelungen und das nicht. Und das ist so und das darf so sein. Das ist vielleicht eher der Punkt. Nicht nehme ich die Arbeit mit in den Garten, sondern kann ich trennen und den Anspruch im Garten zu meinen Bedürfnissen hinkippen und nicht zu denen von Kraut und Rüben.
Und meinst du das Perfekte, was du nicht sein musst, auch für dich oder gegenüber anderen? Also nach dem Motto, es kommen Freunde und Bekannte, gucken sich um und sagen, wie sieht es hier denn aus? Das ist doch die Chefredakteurin der Kraut und Rüben. Hier muss es doch ordentlich sein und richtig für alles funktionieren und perfekt sein.
Davon kann ich mich insofern ein bisschen befreien, als dass wir bei Kraut und Rüben einen Kraut und Rübengarten so definieren, dass er auf gar keinen Fall ein Posergarten ist. Also er muss nicht den Nachbarn gefallen, er muss nicht dem Chef, der zum Grillen kommt oder was auch immer, der Schwiegermutter gefallen, sondern ein Kraut- und Rübengarten ist mein Happy Place und hier fühle ich mich wohl als Mensch. Und damit geht auch dieses Naturgarten- und Biogarten-Ding einher, denn das ist jetzt wieder meine Überzeugung, kann ich nicht von uns reden, ist. Aber ich bin der Überzeugung, ich würde fast wetten, dass jeder, der sich wirklich, der in sich hineinfühlt, wann ist der Garten mein Garten, wann ist er mein Happy Place, kommt fast zwangsläufig zu einem naturnahen Gärtnern und biologischen Gärtnern. Denn entweder ich, oder beides oft ja, wenn ich dort Gemüse, Obst anbauen möchte, das ich essen möchte, möchte ich, dass es gut gewachsen ist, dass es ohne Chemie gewachsen ist, dass es unbelastet ist und gleichzeitig, wenn Leben herrscht im Garten, wenn Vögel da sind, wenn Wildtiere aller Art und Bienen da sind, bunte Blüten da sind. Also kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass jemand, wenn jemand dort ein Gefühl für entwickelt, dass er wirklich sagt, mein Garten muss Stahlkanten und 2 Zentimeter grüne Rasenfläche durchgehend haben, und sonst Beton, also dann ist das kein Gartengefühl, dann ist es eine Statusfläche. Also wer wirklich sich auf einen Garten einlässt als Gärtner oder Gärtnerin, kommt meines Erachtens zwangsläufig in diese Richtung und entwickelt sich, ja.
Und vor allem hat ja auch jeder eine andere Vorstellung von Garten.
Absolut. Und das soll auch so sein.
Und wenn jetzt nicht die Freunde zum Grillen kommen, sondern du bei Freunden zum Grillen eingeladen bist und gehst bei denen durch den Garten, jetzt sollst du nicht sagen, was du dann denkst, aber dann kann es ja gut sein, dass der Gastgeber denkt, ach, jetzt kommt die Expertin und sagt dann, du Eva, komm mal mit, ich habe hier hinten einen Fliederstrauch, da ist die Fliederstrauch-Fressraupe dran, was kann ich denn da machen? Und dann hast du mir gesagt, du siehst dich nicht als Expertin, die Gärtner berät oder Gärtnerinnen berät, sondern du siehst dich als Generalistin. Erklär uns das mal bitte.
Also einmal Generalistin deshalb, weil es für fast jeden Bereich im Garten Experten gibt. Und sowohl im Studium als auch in meinem Berufsalltag befasse ich mich ja mit allem ein bisschen. Das ist mal Obst, mal Gemüse, mal Kräuter. Mal sind es klassische Naturgartenthemen oder auch andere Zierpflanzenthemen. Mal ein bisschen Pflanzenschutz, mal Bodenkunde, mal Pflanzenernährung. Es wäre anmaßend und ich kann es zumindest nicht, vielleicht kann es jemand anders. Ich bin nicht überall Spezialistin und Expertin. Ich habe überall ein vernünftiges Basiswissen und weiß, wen ich fragen muss und wo ich nachschauen muss, wenn ich es genauer wissen will. Ich habe leider überhaupt gar kein gutes Gedächtnis. Das heißt, selbst wenn ich mich heute in was eingelesen habe, kann es sein, dass wenn man mich in 2 Monaten fragt, ich sage, ich habe da neulich mal was gemacht, aber ich schaue besser nochmal nach, bevor ich dir Quatsch erzähle. Also das ist mein Ding, dass ich weiß, dass ich mich auf mein Gehirn nicht verlassen kann bei sowas. Deshalb bin ich schon mal nicht Expertin und Spezialistin. Und weil eben mein Beruf alles so ein bisschen abdeckt. Und aber auch auf der anderen Seite, wenn ich hier bei Freunden im Garten bin, beantworte ich gern Fragen. Ich möchte nur auf gar keinen Fall missionieren. Und ich will auf gar keinen Fall hier die Besserwisserin sein, die weiß, wie es geht und wie es zu laufen hat. Weil das, und das meine ich wirklich ernst, ist das, was ich auch vorhin sagte. Es geht darum, dass es den Leuten in ihrem Garten gut geht. Und wenn mir jemand ganz, ganz begeistert von seinem Flieder erzählt, dann bin ich die Letzte, die sagt, ja, weißt du aber schon, dass er nicht viele Bienen weiß von oder gar keine Bienen weiß von haben. Nein, dann ist es schön, dass derjenige, diejenige sich über ihren Flieder freut. Und wenn ich weiß, was dem Flieder fehlt, was selten der Fall ist, dass ihm was fehlt, dann freue ich mich auch. So, also was ich sagen will, ich bin weder die, die durch Gärten geht und überall ihren Senf dazu gibt. Ich möchte nicht missionieren. Ich setze eher aufs Einladen und Inspiration. Das heißt, wenn jemand zu mir in den Garten kommt und sagt, ah, du hast es aber, also es wird ja viel größer, also es geht um solche ganz klassischen, es wird ja viel größer bei dir als bei mir. Und warum und weshalb? Irgendwie hast du da ein Händchen für. Und dann sage ich, ja, guck mal, ich habe das deswegen habe ich das ja so gemacht. Oder wenn eben immer was blüht oder dann. Oder wenn ich natürlich mulche ich immer und dann kommen auch Menschen, die gar nicht mit Garten am Hut haben, sagen, warum schmeißt du denn deinen Rasenschnitt da auf die Beete? Und dann sage ich schon, ja, weißt du, das verhindert, dass viel Wasser verdunstet, das unterdrückt ein bisschen Beikräuter und verrottet dann ja auch und gibt wieder Nährstoffe ab und bildet Humus. Also das erzähle ich dann schon, aber ich möchte sagen, ich erzähle, ich belehre nicht und erkläre nicht. Und das ist mir sowohl privat wichtig, als dass es auch der Ansatz von Kraut und Rüben ist, dass wir sagen, wir möchten Menschen einladen, den naturnahen Garten, den Biogarten zu erleben und nicht bekehren und keinen erhobenen Zeigefinger, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gehen und sagen, wenn du nicht ausschließlich heimische Wildstauden anpflanzt, bist du ein schlechter Gärtner. Es ist meine und unsere Überzeugung, dass wir ja, dass die Inspiration viel mehr entsteht und Austausch entsteht und Freude am Garten ist. Und darum geht es, dass die Menschen Freude an Kraut und Rüben, Freude am Garten haben. Und so möchte ich es ja auch.
Das waren eigentlich schon schöne Schlussworte. Doch zum Schluss habe ich immer noch 2 Fragen. Meine erste, letzte Frage. Ist Garten irgendwann auserzählt?
Nein. Garten kann nicht auserzählt sein, weil immer wieder jedes Jahr, jede Woche, jeder Monat, was Neues wirkt, er ist nie gleich. Er verändert sich ständig, sehr häufig nicht in die Richtung, die man sich vorher ausgemalt hat. Es kann eine bessere sein, es kann sein, dass es nicht ganz so ist, wie man sich gewünscht hätte. Oder leider wandelt sich ja auch das Klima schon allein deswegen, verändern sich die Bedingungen. Aber auch wenn es das nicht täte, wären die Bedingungen nie gleich und immer anders. Und deswegen kann der Garten nicht auserzählt sein.
Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ich weiß ja, dass du diese Frage immer stellst und der erste Impuls wäre gewesen, ich möchte einen Feigenbaum oder noch 20 andere Sachen, die so also ich liebe das, die Toskana und diese Region und mit all ihren Pflanzen auch. Und dann kommt sofort wieder dieses, nein, das soll bitte alles da sein und nicht hier. Hier soll es, also auch Klimawandel-themamäßig, irgendwie fühlt es sich nicht gut an, sich zu wünschen, dass, also nicht nur die Bayernfeige und so, es gibt ja Feigen, die hier wachsen, aber dass einfach wirklich wie von selbst Feigenbäume hier wachsen. Also ist es dann doch eher ein wunderschöner, großer, alter Walnussbaum. Wenn ich jetzt mal, ich darf ja träumen und muss wieder Platz Gründe nennen oder so, sondern so ein großer alter Walnussbaum, unter dem man sitzen kann, von dem man ernten kann. Walnüsse sind tolle Früchte, die haben alles, was man braucht. Eine Kollegin hat neulich gesagt, der Walnussbaum wird nochmal die Welt retten, die Ernährung retten. Ja, der wäre es.
Dann nehmen wir den Walnussbaum. Eva, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Ich danke dir, Jens, dass ich dabei sein durfte. War sehr schön bei dir. Oder ist es noch? Meine abschließenden Worte sind wirklich diese Essenz an, also für alle Gärtnerinnen und Gärtner, macht euren Garten zu eurem Garten, nur zu eurem Garten, dann wird der wahrscheinlich automatisch ein lebendiger Garten, ein vielfältiger Garten. In dem Moment, wo ihr euch darin richtig wohlfühlt als Mensch, fühlen sich darin sehr höchstwahrscheinlich auch viele, viele Wildtiere wohl.
Danke, mach's gut.
Ich danke dir. Tschüss.
Damit endet die Folge mit Eva. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch alle Links zu Eva und Kraut und Rüben. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört auch unbedingt die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.